NDR Info.
Zeitzeichen. Stichtag heute.
16. April 1959. Die erste arabische Erdölkonferenz wird eröffnet.
Das Noble Shepherds Hotel in Kairo. Im großen Konferenzraum stehen einige Männer in kleinen Gruppen zum Gespräch zusammen. Andere sitzen schon auf ihren Plätzen in den Stuhlreihen. Viele tragen die für ihre arabische Herkunft typischen Bärte, aber ihre Anzüge sind aus dem dezenten mitternachtsblauen Tuch Londoner Maßschneider. Es geht sehr geschäftsmäßig zu, wenn sich die wichtigen Herren der Erdölförderindustrie aus Orient und Okzident treffen. Gleich wird Mohammed Salman, der Chef der Erdölabteilung der Arabischen Liga, die Konferenz eröffnen. Da geschieht etwas Unerwartetes.
Allahu Akbar, Allahu Akbar.
Dass ein islamischer Priester im gleißenden Scheinwerferlicht des Konferenzsaales Allahs Größe preist, mag eine Frage des Protokolls sein. Dennoch sind vor allem die nicht-muslimischen Gäste dieses historisch bedeutenden Treffens überrascht. Dabei ist den Vertretern der angloamerikanischen Mineralölkonzerne die brisante Atmosphäre bewusst, in der man sich in Kairo trifft. Und das religiöse Bekenntnis gibt diesem Konflikt unüberhörbar Ausdruck. Es geht um die Macht über das Öl und seinen Preis.
Die Ölgesellschaften nannten damals einen Preis, den sogenannten Posted-Preis. Damit sagten sie, zu dem Preis bin ich bereit, das Öl zu verkaufen. Die Scheichs hatten nur das Recht, sozusagen Konzessionen zu vergeben,
sagt Thomas Uckert, Fachjournalist für die Energiewirtschaft aus Hamburg.
Wenn die Konzession vergeben worden war, dann entschieden die Ölgesellschaften, wie die Förderung verlaufen würde und zu welchem Preis das Öl wohin abgesetzt wurde.
Ein Zustand, mit dem die Ölförderländer seit langem unzufrieden sind. Das wird schon in der ersten Rede von Mohammed Salman, dem Sitzungspräsidenten, deutlich.
Ich glaube, es ist meine Pflicht, auf die internationale Entwicklung von Gesetz und Gerechtigkeit hinzuweisen. Sie ruft die Ölgesellschaften in unseren Ländern auf, ihre Verträge mit uns zu ändern und die Vertragstexte von allen Elementen zu reinigen, die den Arabern das Gefühl geben könnten, ihre Rechte seien beschnitten und ihr Anteil ungerecht, die, kurz gesagt, den Geruch von Ausbeutung an sich haben.
Ausbeutung, das empfindet auch ein anderer wichtiger Teilnehmer der Konferenz so. Scheich Abdullah Tariki ist ein Beduinensohn, studierte Ölwirtschaft in Texas und ist jetzt der Beauftragte von Saudi-Arabien. Wegen seiner manchmal undiplomatischen Art wird er auch der rote Scheich genannt. Er bringt seine Sicht auf eine kurze, sehr prägnante Formel.
Wir sitzen auf dem Öl und die anderen wollen es haben.
Die haben dann eigentlich immer wieder versucht, mehr Geld, mehr vom Profit abzuschöpfen.
Lautet die Analyse von Kirsten Westphal, der Nahost-Expertin der Berliner Stiftung Wissenschaft und Politik.
Aber im Grunde genommen hatten sie sehr, sehr wenig Handlungsspielraum. Das war dann tatsächlich das Ziel von diesem Treffen 1959.
In Deutschland sind erst 4 Millionen Autos zugelassen. Das meistverkaufte Fahrzeug ist der VW Käfer, der mit seinem 30 PS Motor 4.600 Mark kostet. Er verbraucht durchschnittlich 8 Liter Benzin. Und solch ein Liter Benzin kostet an der Tankstelle etwa 60 Pfennig. Tägliche Preisschwankungen gibt es nicht. Eine heile Welt für Autofahrer.
Das ist natürlich eine heile Welt aus westlicher Sicht. Weil das war eigentlich die Zeit, wo die sogenannten Seven Sisters den internationalen Ölmarkt dominiert haben. Also die hatten damals tatsächlich den ja fast uneingeschränkten Zugriff in den erdölreichen Ländern.
Die sogenannten Seven Sisters, darunter Standard Oil, British Petroleum und Royal Dutch Shell, hatten den Markt unter sich aufgeteilt. Daneben gab es Unternehmen wie die Aramco, die Arabian American Oil Company. Sie gehörte zu diesem Zeitpunkt zu einer Hälfte US-amerikanischen Ölgesellschaften und zur anderen Hälfte den Saudis. Ein Zustand, der dem roten Scheich Abdullah Tariki gar nicht gefiel.
Es ist Zeit, dass sich die Aramco als arabische Gesellschaft fühlt. Sie muss sich von ihren amerikanischen Vatergesellschaften befreien und sich mit uns vereinigen.
Denn die Gewinnmöglichkeiten der Aramco waren eingeschränkt. Mit Zorn sahen die Araber, wie die ausländischen Konzerne reicher und reicher wurden. Die Aramco aber auf der Stelle trat, weil das System der Posted Prices sie fesselte. Egal wie hoch der Ölpreis auf dem Weltmarkt war, die Aramco förderte und verkaufte das Rohöl für einen festgelegten Betrag. Der lag bei ungefähr $2 pro Barrel, also 159 Liter. Das war nicht schlecht, wenn man bedenkt, dass die Förderkosten wegen der günstigen Lage des Öls nur wenige Cent ausmachten.
Und trotzdem, das ganz große Geld wurde bei der Weiterverarbeitung in den westlichen Raffinerien verdient. Dort wurden aus der dickflüssigen, pechschwarzen Suppe Benzin für Autos, Kerosin für Flugzeuge und Grundstoffe für die Chemieindustrie gemacht. Davon bekam Abdullah Tarikis Herrscher, der saudische König, aber nichts ab.
Die Bedingungen haben sich im Nahen Osten geändert und nun müssen sich die Ölgesellschaften ändern. Wenn sie uns nicht als gleichberechtigte Partner akzeptieren, wird der politische Druck wachsen und es wird ein Klima entstehen, in dem die Kommunisten am besten gedeihen.
Die Drohung mit dem Kommunismus war Ende der 50er Jahre ein wirksames Mittel, um den Westen unter Druck zu setzen. Tariki erkannte, dass Erdöl von großer geostrategischer Bedeutung im Kalten Krieg der Supermächte würde. Ob er geahnt hat, dass später sogar Kriege ums Öl geführt werden? Dass die USA ganze Flottenverbände in die Golfregion schicken werden, um ihren Zugang zu den weltgrößten Ölreserven zu sichern?
Als Mitte der 50er Jahre der Rohölpreis fiel, hauptsächlich weil neue Fördergebiete erschlossen wurden, reagierten die Ölkonzerne in alter Manier. Sie reduzierten die Posted Prices 1958 und 1959 in zwei Schritten und bescherten den an ihren Reichtum gewöhnten Scheichs Millionen Einbußen. Die Ölpotentaten suchten deshalb nach Wegen, um mehr von ihrem Rohstoff zu profitieren. Und dieser Weg führte zum Treffen von Kairo, sagt Nahost-Expertin Kirsten Westphal.
Ein Schlüsselpunkt war die Verstaatlichung des Suezkanals 1956, wo man dann zum ersten Mal gesehen hat, aha, man kann tatsächlich mit Verstaatlichung stärker einen Zugriff kriegen auf die ökonomischen Gewinne, auf die Ressourcen.
Im Shepherd's Hotel in Kairo trafen sich die Förderländer Saudi-Arabien, Persien, Kuwait und Venezuela als einziges nicht-orientalisches Land.
Und da ist der interessante Punkt tatsächlich, dass eben Venezuela in den vielen Jahren schon mit US-amerikanischen Ölfirmen, aber auch der Royal Dutch Shell, schon für sich relativ gute Bedingungen hatte aushandeln können. Also was die arabischen Länder von Venezuela erwartet haben damals, war tatsächlich ein Input im Hinblick auf die Frage, wie habt ihr es gemacht? Wie habt ihr eigentlich schon so gute Bedingungen erreicht?
Mit einer 12-köpfigen Delegation waren die Südamerikaner um die halbe Welt nach Ägypten gereist. An der Spitze stand ihr neuer Erdölminister Juan Pablo Pérez Alfonso. Der wollte den Arabern nicht seine Verhandlungstricks verraten. Er hatte etwas anderes im Sinn. Offiziell blieb die Konferenz von Kairo ohne Abschluss. Erst später wurde bekannt, dass Pérez Alfonso hinter den Kulissen mit den Arabern eine private Vereinbarung unterzeichnet hatte. Der Mann, den die New York Times später den Vater der OPEC nennen wird, ließ bei einem Gespräch mit Journalisten in der Hotelhalle durchblicken, welchen Inhalt diese Vereinbarung hatte.
Es gibt nur zwei Wege, den Erdölpreis auf einer normalen Höhe zu halten. Entweder müssen sich die Ölgesellschaften zusammenfinden und den Preis halten, oder die ölproduzierenden Länder müssen sich untereinander absprechen.
Die Steuerung, die Frage, wie die Gewinne verteilt werden, wie auch Preise möglicherweise stabilisiert werden, wie Handelsströme organisiert werden. All dieses wurde bei der Konferenz über ein sogenanntes Gentleman Agreement, naja, vielleicht nicht ausformuliert, aber man kam überein, sich stärker auszutauschen. Es war der Anfang letztendlich des OPEC-Kartells, wenn man so will.
Die OPEC tatsächlich wurde ja ein Jahr später in Bagdad gegründet. Und hatte zunächst auch gar keine Auswirkungen. Die Ölländer hatten weder die Möglichkeiten, ihr Öl direkt abzusetzen. Dazu brauchten sie die Tanker, die Raffinerien der großen Ölgesellschaften. Und sie hatten nicht das Know-how, wie man Öl sucht, findet und fördert. Und deshalb hatten zunächst die OPEC keine direkten Auswirkungen auf den Markt. Das geschah erst in den 70er Jahren.
Dann aber auch mit voller Wucht, so dass es jeder deutsche Autofahrer zu spüren bekam. Nahostkrieg, Lieferboykott, erster Ölpreisschock 1973.
Um 3 Uhr endet in der Bundesrepublik der letzte autofreie Sonntag dieses Jahres. Am Mittwoch will die Bundesregierung darüber entscheiden.
6 Jahre später, 1979, die zweite Ölkrise. Der Durst nach Erdöl, dem Schmiermittel der Weltwirtschaft, ist unstillbar. In Deutschland hat sich in den 20 Jahren seit 1959 die Zahl der Autos versechsfacht auf 23 Millionen. Das meistverkaufte, der Golf von Volkswagen, verbraucht durchschnittlich 9 Liter. An der Tankstelle kostet dieser Liter statt 60 Pfennig jetzt 1 Mark. Die Ölscheichs vom Golf können ihre Macht in vollen Zügen genießen. Wie hatte Abdullah Tariki, mittlerweile ein einflussreicher Ölberater, 20 Jahre zuvor in Kairo noch gesagt?
Wir sitzen auf dem Öl und die anderen wollen es haben.
Zwischen den beiden Krisen der 70er Jahre fand die entscheidende Veränderung statt, die 1959 eingeleitet wurde. Die Enteignung der Ölgesellschaften durch die Scheichtümer. Die Arabian American Oil Company, Aramco, heute das wertvollste Unternehmen der Welt, geht 1980 vollständig in saudische Hände über. Die Wochenzeitung Die Zeit schrieb:
Dann endet nicht nur die Herrschaft des Westens über die wertvollen Ölfelder Arabiens. Für die Ölkonzerne endet damit die gute alte Zeit hoher Gewinne und Steuervorteile. Die Mächtigen von einst werden zu bloßen Käufern degradiert, während den Ölscheichs und Prinzen am Persischen Golf Reichtum und Macht in immer bedrohlicheren Dimensionen in den Schoß fallen.
Damit war es geboren, das plakative, medienwirksame Bild vom gierig finsteren Ölscheich, der nach Belieben den Autofahrern im Westen den Ölhahn auf- und zudrehen kann. Der noch vor Jahren als armer, einfältiger Beduine auf seinem Kamel durch die karge Wüste ritt und heute in Luxuskarossen und Privatjets zu seinen schillernden Refugien in aller Welt düst. Armer Autofahrer, böser Scheich. Wer hat wen in der Hand? In der geopolitischen Wirklichkeit ist dieses Verhältnis viel komplizierter, sagen die Energieexperten Kirsten Westphal und Thomas Uckert.
Es ist eigentlich so eine Pendelbewegung hin und her zwischen mehr Macht bei den Konsumentenländern, mehr Macht bei den Produzentenländern. Und das ist eine Frage, die sehr, sehr, sehr stark auch von der Preisentwicklung auf den internationalen Ölmärkten beeinflusst wird.
Meiner Ansicht nach wird die Abhängigkeit der Industrieländer von den Ölförderländern übertrieben. Die Ölförderländer sind ja andersrum gesehen genauso abhängig von den Industrieländern, weil sie sonst ihr Öl nicht loswerden können. Es gibt hier eine Interdependenz.
Auch die OPEC ist kein monolithischer Block, der mit einer Stimme spricht. Die Interessen sind so vielfältig wie die Mitglieder. Bei der Gründung waren es noch 5. Heute hat die Organisation 13 Mitglieder. Bei den regelmäßigen Konferenzen in Wien sitzen zusätzlich Nicht-Mitglieder wie Russland oder Norwegen offiziell mit am Verhandlungstisch. Einfluss haben nicht die Länder mit den meisten Einwohnern. Das Sagen haben die Länder mit der größten Erdölförderung bzw. den größten vermuteten Ölreserven.
Das war schon 1959 in Kairo so. Das kleine Scheichtum Kuwait war Förderland Nummer 1. Anders als der aufrührerische Abdullah Tariki war der für Kuwait sprechende junge Sayed Omar mit der damals praktizierten Gewinnverteilung absolut zufrieden.
Die Zusammenarbeit zwischen uns und unserer Ölgesellschaft ist besser als 100%. Wenn die anderen mit ihren Einnahmen unzufrieden sind, sollen sie doch mehr produzieren.
Mehr oder weniger Bohrtürme. Schon die Ankündigung, die Pumpen in der Wüste schneller oder langsamer laufen zu lassen, bringt den Ölpreis an den Börsen in Bewegung. Ein machtvolles Instrument, das bis heute an deutsche Zapfsäulen ausstrahlt.
Zwischenzeitlich mussten deutsche Autofahrer bis zu 1,50 Euro für den Liter Benzin zahlen, also rund 3 Mark. 5-mal so viel wie zur Zeit der Konferenz von Kairo. Dem Reiz des Autos hat das nicht geschadet. Mittlerweile fahren mehr als 41 Millionen Autos auf deutschen Straßen, 10-mal mehr als vor 50 Jahren.
Aktuell sind den OPEC-Staaten die Ölpreise wieder einmal zu niedrig. Trotzdem sind sie bei ihrer jüngsten Konferenz im Frühjahr 2009 nicht auf die Idee gekommen, deshalb das Angebot zu verknappen.
Sie stöhnen unter dem derzeit aus ihrer Sicht sehr niedrigen Ölpreisen, aber sie haben sich entschlossen, ihre Förderung nicht weiter zu senken, um dadurch den Wiederaufschwung, den Weg aus der Rezession nicht zu erschweren.
Das zeige, dass die Ölländer viel gelernt haben seit Kairo 1959, findet Energieexperte Thomas Uckert.
Ich meine, das ist ein Zeichen, dass die Ölländer auch über ihre eigene Ölförderung hinausblicken.
Im Zeitzeichen erinnerte Kai Bandermann an die erste arabische Erdölkonferenz, die heute vor 50 Jahren begann. Redaktion Ronald Feisel. Zeitzeichen morgen über die polnische Gewerkschaft Solidarność.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.